Das war, glaube ich, das wirklich ganz Spezielle beim Buchner. Er hat immer gewusst, wo er hin will. Er hat seine Karriereschritte ganz genau geplant.
Ich glaube schon, dass man mit Fug behaupten kann, er war nicht dieser begotte, bescheidene, zurückhaltende, ewig zweifelnde, der nicht gewusst hat, sozusagen, was sein eigener Wert ist. Also ich glaube, er war sich schon sehr bewusst, was er kann.
Buchner wurde ja in der Vergangenheit sehr klischeehafter rezipiert und wir haben versucht, also mit dem aufzuräumen. Und wir sind sehr zufrieden damit, also auch über das Ergebnis, weil er also eine sehr, sehr klare, sehr, sehr gut fassbare Persönlichkeit rausgekommen ist, deren Leben wir jetzt, glaube ich, also neu betrachten können, auch in Bezug also auf die Musik und auf seine Kompositionen.
Wir brauchten für diese Ausstellung kein Objekt ausleihen. Alles, was man hier sieht, ist aus dem eigenen Haus.
Anton Bruckner. Bruckner. Anton Bruckner. Bruckner-Jahr 2024.
Anton Bruckner aus verschiedenen Blickwinkeln. Was verrät uns die Ausstellung, wie alles begann? Bruckners Visionen im Stift St. Florian über den jungen Anton Bruckner. Was über sein Lebensende? Wieso war die Aufnahme von Anton Bruckner als Sängerknabe im Stift St. Florian ein Risiko? Welche Schätze sind erstmals öffentlich in der Ausstellung zu sehen? Und wie werden auch Kinder begeisterte Bruckner-Fans? Mein Name ist Adron Schandl. Herzlich willkommen zu Folge 2 von Anton Bruckner Blickwinkel. Heute geht es um die Ausstellung im Stift St. Florian, wie alles begann, Bruckners Visionen. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine akustische Reise durch die Ausstellung mitnehmen. Meine Gäste dieser Folge verraten Ihnen ein bisschen, was für Kostbarkeiten, Kuriositäten und coole Klanginstallationen Sie entdecken können. Die Folge ist perfekt, um sie vor der Ausstellung zu hören, aber auch gerne zum Nachhören, weil es dann das ein oder andere Hintergrunddetail gibt. Wir starten unseren akustischen Ausstellungsrundgang mit Klängen aus der 7. Sinfonie Anton Bruckners. Die erklingen nämlich schon auf der Stiege. Die Klänge tragen uns hinauf in den 2. Stock. Übrigens war die 7. Sinfonie eine der 4 Sinfonien, die Bruckner hier im Haus vollendet hat. Oben im 2. Stock stehen wir dann am Beginn von Anton Bruckners Zeit im Stift St. Florian, seiner Zeit als Sängerknabe. Und damit stehen wir auch vor dem persönlichen Ausstellungshighlight des Hausherrn des Stifts St. Florian von Propst Johann Holzinger.
Das ist das Bild von Leopold Schulz, der den Propst Michael Arnett gemalt hat, der verantwortlich war dafür, dass der Anton Bruckner als Sängerknabe ins Stift kommen konnte. Im Alter von 12 Jahren ist sein Vater gestorben. Der war Lehrer in Ansfelden und da waren noch Geschwister. Und die Mutter musste sich ziemlich rasch eine Ersatzwohnung suchen, weil sie, um für den neuen Schullehrer Platz zu machen, aus dem Schulhaus ausziehen musste.
Anton Bruckner war also gerade halbwaise geworden und seine Mutter musste die Kinder irgendwie alleine versorgen. Sie hat versucht, Anton, den Ältesten, bei den Sängerknaben in St. Florian unterzubringen und damals gab es allerdings nur 3 Sängerknaben. Geholfen hat ihr dabei ein Bittbrief des Ansfeldner Pfarrers an den besagten Propst Arnett und der hat zugesagt, was allerdings nicht ganz ohne Risiko war.
Weil der ja gewusst haben musste, was mit einem 13-jährigen Knaben als Sänger noch anzufangen war. Weil ja, bis ein Knabe wirklich auftrittsfähig ist und dieses umfangreiche Repertoire, was im Stift immer dargeboten wurde, erst auch hineinwachsen musste, kann man sich vorstellen, dass da einige Monate, wenn nicht ein ganzes Jahr, dazu notwendig war, dass die Sängerknaben da drinnen waren in dem Programm. Natürlich wiederholte sich manches, aber es wurde ja auch immer Neues geboten. Und so kann ich mir vorstellen, dass das schon schwierig war. Und da wusste man ja nicht, wann bei einem 13-Jährigen, obwohl die Pubertät damals noch später einsetzte, wie lang die Stimme halten konnte. Und so ist das eine zukunftsweisende Tat dieses Propstes, der die Anregung seines Mitbruders aufgenommen hat und da seine Möglichkeiten eingesetzt hat, dass Bruckner hier kommen konnte und so seinen Entwicklungsgang machen konnte.
Dieser Probst Arnett war aber auch jemand, der für die musikalische Ausbildung ganz besonders viel übrig gehabt hat. Und das soll später noch ein großer Glücksfall für Anton Bruckner sein, Arnett war über seinen Bruder in Wien und in der Musikszene bestens vernetzt, erzählt mir Stiftsbibliothekar Fritz Buchmeier.
Michael Arnett war ein sehr weit ausstrahlender Mann. Er hat in Wien auch studiert zeitweise und sein Bruder war in Wien in der großen Gesellschaft drinnen als Numismatiker am Hof. Und dadurch kam es immer wieder zu Kontakten mit Wiener großen Persönlichkeiten, die nach St. Florian geholt wurden. Ein Beispiel ist Franz Schubert, der hier konzertiert hat. 1826 ist Franz Grillparzer hier vorbeigekommen. Also in dieser Atmosphäre war also dann der Sänger Gabe Bruckner sozusagen auch eingebettet und hat damit eigentlich Musik aus erster Hand und aus erster Qualität auch miterleben dürfen. Bruckner war als Sängerknabe sicher zur richtigen Zeit am richtigen Platz, also hierher gekommen, weil der Ortspfarrer von Ansfelden sich um ihn angenommen hat und um seine Mutter, als der Vater gestorben ist 1837, und hat sofort am Todestag einen Brief an Michael Arnett geschrieben. Und er hat sehr viel Wert gelegt auf qualitative Kirchenmusik und hat ein paar Jahre zuvor das ganze Sängerknabenwesen neu finanziert und neu aufgestellt. Und genau in dieser Situation ist Bruckner hierher gekommen, also in einer Atmosphäre höchster Wertschätzung für Musik. Und Arnett hat selber die Entscheidung getroffen, wer Sängerknabe wird. Es waren ja nur 3 Sängerknaben. Und hat ihn einquartiert beim Lehrer, wie die anderen 2 Sängerknaben, Michael Bogner, am Marktplatz im Schulhaus. Und dort hat er dann seine Ausbildung auch bekommen, musikalisch.
Für Probst Holzinger ebenso bedeutend und auch noch heutzutage relevant, die Möglichkeiten, die sein Vorgänger hatte, um Gutes zu tun.
Ich sehe das als einen positiven Einsatz von Macht. Macht, das hat so diesen Beigeschmack von Unterdrückung, von Herrschen und so weiter. Natürlich, ein Probst trägt die ganze Verantwortung, muss Entscheidungen treffen und er muss leiten. Und das sehe ich als positives Beispiel dafür von einem meiner großen Vorgänger. Manchmal geht es auch heute so, dass Bittschreiben über einige unserer Außenstellen, das heißt die Pfarren, die über ganz Oberösterreich verteilt sind, wo dort Mitbrüder, wenn dort irgendeine Not ist, die sie selber nicht beheben können, dann wird an den Probst geschrieben. Und das war auch 1837 so, weil sich der Ansfeldner Pfarrer verantwortlich dafür sah, was mit den Kindern von seinem Lehrer geschah. Und so hat er damals einen Bittbrief, der ja hier auch in der Ausstellung zu sehen ist, an den Probst geschrieben. Und so kam dann Anton Bruckner ins Stift.
Und hier im sogenannten Stutzgang bei Station 1 ist einer der vielen besonderen Schätze, die der Stiftsbibliothekar Fritz Buchmeier gehoben hat.
Ja, das ist also ein Schriftstück aus dem Musikarchiv, die Kantate zu Ehren von Josef Spendou von Franz Schubert. Es wurde von Michael Arnett die Erstausgabe angekauft und er hat dann die Stimmen auch handschriftlich kopieren lassen. Und wie wir aus der Aufschrift auf einer der Stimmen ersehen können, wurde diese Kantate am 24. April 1838 in St. Florian aufgeführt. Und auf der Altstimme sehen wir hier mit Bleistift geschrieben den Namen Bruckner. Das ist der einzige bewiesene Auftritt Anton Bruckners als Sängerknabe.
Das haben Sie im Stiftsarchiv gefunden, oder?
Genau, das war also ein paar Jahre zuvor bei den Vorbereitungen einer Schubert-Ausstellung. Und da bin ich auf diese Notiz gestoßen, die bisher keiner gesehen hat.
Wie ist es Ihnen damit gegangen eigentlich?
Ja, mir hat es voll gerissen. Und ich habe dann die anderen 2 Stimmen angeschaut. Da waren dann auch noch Namen drauf von anderen Sängerknaben. Aber man musste das natürlich gründlich kontrollieren, bevor man sich sozusagen dann festlegt, dass das also wirklich authentisch ist, vom Lehrer da praktisch für die Proben da draufgeschrieben, die Zuteilung der Stimmen. Ich finde, das ist ein unglaublich sprechendes Eckstück für die Tradition, aus der Bruckner herausgekommen ist, und seine Schubert-Verehrung war ja enorm bis an sein Lebensende. Und dass man da aus der Sängergabenzeit sozusagen schon ein Beweisstück hat, das ist natürlich schon ein ganz besonderes Gusto-Stück.
Die dann auch aufgenommen wurde und eingespielt wurde, die man in der Ausstellung hören und sehen kann mit den Florianer Sängerknaben. Und dann sind neue Fotos aufgetaucht aus dem Umkreis der Familie Bogner, die man bisher noch nicht gekannt hat. Also wirklich viel sensationelles Material, wenn man so will und mit der Materie vertraut ist.
Ergänzt Musikhistoriker und Co-Kurator Klaus Petermeier. Weiter geht's in den Raum 2, das Landeshauptmannzimmer. Mitten im warm beleuchteten Ausstellungsraum steht, frisch restauriert, Anton Bruckners Flügel.
So wie es für die Referenz an den Kaiser Kaiserzimmer gibt, gab es auch ein Landeshauptmannzimmer. Weil, ja, falls er einmal gekommen wäre, der Landeshauptmann, dann wäre ihm ein Zimmer standesgemäß zur Verfügung gestanden. Und das ist immer leer gestanden, da bis zu dem, dass alles Mögliche drin war. Und das ist jetzt ganz toll restauriert worden. Und den Mittelpunkt der Ausstellung bildet hier, weil er auch in der Mitte des Raumes steht, der Flügel von Anton Bruckner.
Können Sie auf dem spielen eigentlich?
Ich traue mich nicht. Da gibt's Berufenere.
In der Station 2 begegnen wir Anton Bruckner also unter anderem als Lehrer und als Stiftsorganist. Musikhistoriker und Co-Kurator Klaus Petermeier hat einen Teil dieses Raums gestaltet.
Bruckner kam ja als Schulgehilfe zu Michael Bogner, den hat er, das war der vorgesetzte Lehrer, und den hat er schon gekannt aus seiner früheren Zeit als Sängerknabe, die er auch in St. Florian verbrachte. Da war er Schüler bei Bogner, Bogner hat auch die Sängerknaben unterrichtet, und jetzt hat sich das Ganze quasi gewandelt. Er ist als erwachsener Mensch, als junger Erwachsener nach St. Florian gekommen, hat bei Bogner selbst unterrichtet, hat die Sängerknaben des Stiftes unterrichtet, Musikunterricht gegeben, Orgel gespielt und rege am musikalischen Leben im Stift teilgenommen. Und nebenbei hat er sich in die Tochter seines Vorgesetzten verliebt, wie so oft bei Bruckner.
Wir würden heutzutage nie so viel über Anton Bruckner wissen oder anschauen können, hätte es nicht seinen jüngeren Bruder Ignaz gegeben. Ihm begegnen wir in der Station 3, den Gedenkzimmern. Lydia Zachbauer, Leiterin der Kulturvermittlung der Kulturexpo 2024.
Ignaz Bruckner war nämlich dafür verantwortlich, dass wir diese Zimmer da so einrichten konnten, wie wir das jetzt eben getan haben. Ignaz Bruckner hat relativ flott nach dem Tod seines großen Bruders begonnen, Möbel, Memorabilia, Habseligkeiten von Anton Bruckner zusammenzusammeln und hier im Stift ja zugänglich zu machen. Also relativ schnell nach Bruckners Tod gab es da ein großes Interesse auch der Öffentlichkeit, und der Ignaz Bruckner hat das alles zu Wege gebracht und hat da so wichtige Stücke wie Anton Bruckners Flügel, sein Bett, dann diesen ikonischen Fauteuil, diesen großen Lehnstuhl, in dem er auf einem sehr berühmten Foto auch abgebildet ist, und weitere Stücke einfach aus seinem Mobiliar in der Wiener Zeit zusammenzusammeln und hat das da ausgestellt.
Den sieht man ja auch, den Fauteuil unten, man sieht das Foto, auf dem er drauf sitzt. Genau. Das ist genau so arrangiert, wie es damals war. Und man könnte sich eigentlich auch fast vorstellen, dass er da jetzt drin sitzt.
Genau, also so wie die Zimmer jetzt eingerichtet sind, war das der Versuch oder einfach der Anspruch der Kuratorinnen und Kuratoren, diese Wiener Wohnsituation Bruckners nachzuempfinden. Also einfach mit dieser Idee, wir haben wahnsinnig viel dieses Mobiliars, da fehlt so gut wie nichts. Wir wissen auch über seine Wohnung eben einiges, und die Einrichtung dieser Zimmer spiegelt jetzt einfach die Einrichtung von Bruckners Wohnung, was auch für uns bedeutet, wir können da reingehen, wir stehen auch dann wirklich mitten im Raum und können das nachfühlen. Was ein schönes Gefühl ist, wenn man daneben eben, genau wie du gesagt hast, das Foto hat und einfach sieht, gut, so ist er gesessen zwischen seinen beiden Kästen, und dann war da dieses Porträt an der Wand, erstaunlicherweise ein Porträt seiner selbst, das er da hängen gehabt hat im Wohnzimmer. Genau, und das ist, glaube ich, sehr, es ist eine schöne Möglichkeit, wirklich richtig einzutauchen. Also das sind die echten Dinge, ne? Das sind nicht einfach nur erinnert an ihn, sondern das sind wirklich einfach seine Einrichtungen. Ne?
Hier wird es tatsächlich sehr menschlich. Wir bekommen einen tollen Eindruck, wie Bruckner gelebt hat und wie er sich's auch gemütlich gemacht hat.
Das war eigentlich schon Anton Bruckners einziges Luxusmöbelstück, also alle anderen, wie man das sieht, sind doch relativ schlicht gehalten, aber dieses britische, dieses englische Messingbett, auf das war er irrsinnig stolz und man weiß einfach auch aus Erzählungen von seinen Studenten, dass er sie auch eingeladen hat, dass ich mal drauf zu hauen, weil es so schön schupft. Ganz luxuriös fürs 19. Jahrhundert eigentlich, weil ansonsten, also Bruckner ist in einfachem Verhältnis aufgewachsen, da war es selbstverständlich, dass man keine Matratze hat, sondern auf einem Strohsack schläft. Und insofern ist das schon also eine Besonderheit, dass man dann sagt, dann leiste ich mir doch ein ordentliches Bett und das schupft so schön. Und dann kommt man auch relativ flott weg von dieser Idee des Giganten und des, ja, also auch vom Gedenken, vom toten Gedenken an den Giganten. Wenn ich das als Sterbebett bezeichne, habe ich natürlich ein anderes Bild im Kopf, als wenn ich mir vorstelle, wie der fröhlich schupft, ne?
Das schupfende Bett dürfen junge Ausstellungsbesucher zwar nicht selbst ausprobieren, sie haben aber unglaublich spannende Möglichkeiten, auf ihre Art den Toni kennenzulernen, verrät uns die leitende Kulturvermittlerin der Ausstellung, Laura Jurcevic.
Wenn man zu uns in die Ausstellung kommt, dann erwartet einen natürlich sehr vieles aus dem Stiftsarchiv, was man vielleicht mit den kleinen Kinderaugen noch nicht so gut verstehen oder lesen kann. Und da greift eben die Kulturvermittlung ein und versucht, das einfach darzustellen und ein bisschen in die Zeit einzutauchen von Anton Bruckner und mit kleinen Hilfsmitteln und mit tollen Workshops zum Beispiel die Briefe zu entziffern oder auch einfach die Zeit und das Leben von Anton Bruckner zu verstehen. Wir haben so tolle Postkarten, die einem entziffern helfen. Das heißt, man kann sich da auf die Suche machen und mit Hilfe der Postkarten vielleicht den einen oder den anderen Brief entziffern und lesen.
Wenn wir jetzt da einmal bei der Geheimschrift sozusagen fertig sind und vielleicht etwas entziffert haben oder vielleicht selber sogar geschrieben haben, wo geht es dann weiter für Kinder?
Für kleine Kinder und für Schulklassen gibt es altersadäquate, aufbereitete Vermittlungsprogramme, wo wir durch die Biografie von Anton Bruckner uns durchbewegen und versuchen, die Zeit näher zu bringen. Angefangen von der Familiengröße, damals in Anton Bruckners Fall eben 11 Kinder, von denen eben nicht alle das Erwachsenenalter erreicht haben und warum das so ist und aufklären über Medizinverhältnisse, wie das damals war. Das ist einfach wichtig, dass die Kleinen das auch mitnehmen können.
Und was sagen da die Kinder oder was sagen eigentlich, was sind die Reaktionen von Kindern, wenn du ihnen erzählst, er hatte 10 Geschwister, aber es haben eigentlich nur 4 das Erwachsenenalter erreicht?
Ja, die Kinder sind meistens sehr beeindruckt und auch traurig, weil das heute ja sehr wenig der Fall ist. Die meisten Kinder werden zu Hause nicht geboren, sondern im Krankenhaus. Und die meisten Leute sterben im Altersheim oder im Krankenhaus. Und das zu verdeutlichen, ist natürlich sehr spannend. Die Reaktionen sind meistens sehr verblüfft. Also 11 Kinder, also eine Fußballmannschaft hat man dann schon eigentlich zu Hause. Sie können das sehr gut aufnehmen. Also wir haben da tolle Vermittlungstechniken, wie wir den Kindern das näher beibringen.
Geht es ja in die Zeit von Anton Bruckner zurück, dann wahrscheinlich auch ein bisschen, wie sie alle angezogen waren damals, oder?
Genau, also Kleidung, Essen, diese ganzen Dinge spielen eine Rolle. Wir fragen natürlich dann auch immer, und wo hat man dann eingekauft? Hat man da bei Amazon bestellt oder ist man schnell zum Spar gelaufen und hat sich noch eine Jause besorgt? So war das natürlich nicht. Jeder hatte einen Garten und dort war das Wichtigste, was man gebraucht hat. Und da hat es auch nicht so eine riesengroße Vielfalt wie Avocados und Bananen gegeben oder die neuesten Sneaker, die man sich wünscht, sondern da hat man meistens das getragen, was von den anderen Geschwistern übrig geblieben ist.
Besonderes Zuckerl für alle, die mit der ganzen Familie kommen wollen, aber wissen, dass ihre Kinder vielleicht bei einer langen Führung nicht so viel Ausdauer haben und was anderes erleben wollen, gibt's jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr.
Also der super Kulturfamiliensonntag findet jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr statt. 20 Kinder haben Platz, aber natürlich dürfen die Eltern mitkommen. Also toll wäre es, wenn wir es schaffen ohne die Eltern, aber es ist Platz für jeden da. Wir empfehlen es ab 6 Jahren, gekennzeichnet sind manche ab 4 Jahren, wo wir basteln, wo es auch für Kleinere möglich ist. Und es findet eben bis Ende der Ausstellung statt. Kostenpunkt 3 Euro pro Kind, pro teilnehmender Person. Und die Ausstellung wird immer mitgenommen. Also wir versuchen immer Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Themen, die in jeweiligen Familiensonntagen angesprochen werden und dann noch eine Verbindung zu Anton Bruckner und zur Ausstellung zu schaffen.
Also man geht nicht als Kind durch die ganze Ausstellung durch, sondern ihr habt immer Schwerpunkte und ihr macht es im Kulturvermittlungsraum und draußen oder
wir bewegen uns im ganzen Stift, Innenhof, im Stift und außerhalb. Also es ist vieles dabei, von Biologie, zu Wissenschaft, zu Musik, zu Basteleinheiten und künstlerischen Workshops, es ist alles dabei. 20 Kinder haben Platz, anmelden kann man sich auf unserer Homepage oder bei unserer Kassa oder in unserem Ausstellungsbüro. Dort kann man, per QR-Code gibt es in unseren Familiensonntagsfoldern immer Informationen und das Anmeldeformular. Genau.
Die Ausstellung ist ja nicht im kompletten Stift, es sind schon viele Teile des Stiftes, die man im Rahmen der Ausstellung besuchen kann, aber wenn ich sage, wenn ich schon hier bin und ich mag mir das Stift eigentlich auch anschauen mit einer Führung, geht das?
Ja, geht. Wir haben das so getaktet, dass man entweder bei einer Stiftsführung oder danach oder davor bei uns mitgehen kann. Unsere Planführungen sind um 9.15 Uhr und um 14 Uhr. Man kann entweder danach oder vorher eine Stiftsführung sich anschauen. Da sieht man die Prunkräume des Stiftes, die Bibliothek, den Marmorsaal, die atemberaubenden Räume, die einfach jeden zum Staunen bringen. Und danach oder davor kann man sich seine Portion Bruckner abholen. Und jeden Sonntag gibt es zusätzlich für alle, die keinen Platz ergattert haben, beim Superfamiliensonntag die Möglichkeit, um 14.30 Uhr ohne Anmeldung bei einer Kinderführung mitzukommen. Die Kinderführung dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten, ist altersgerecht aufbereitet und mit tollen Vermittlungstools wird Anton Bruckner dreidimensionaler für die Kleinen gestaltet.
Während wir weiter durch die barocken Gänge des Stiftes spazieren und die Kaiserstiege wieder nach unten gehen, erzählen uns Kurator und Bruckner-Experte Klaus Petermeier und der Leiter der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH Alfred Weidinger das Ziel dieser Ausstellung und der Pavillons im Innenhof rund um den Adlerbrunnen. Man will mit Klischees rund um den ewigen Zweifler, den Underdog aus der Provinz, aufräumen.
Es ist eigentlich so wenig an Anton Bruckner, an seiner Persönlichkeit sichtbar geworden, sondern es war immer sozusagen also immer die dritte Sicht, immer die Sicht von außen auf ihn. Und das hat mich eigentlich irgendwie sehr gestört, einerseits verwundert, dass das bisher nicht geschehen ist, auf der anderen Seite auch durchaus verstört. Und so gesehen, also war, glaube ich, das Verfassen dieser Biografie etwas ganz Entscheidendes. Und ich kann jetzt nicht sagen, also ob sich das Bild verändert hat, weil ich also vorher ein sehr verunklärtes, ein sehr undeutliches Bild von seiner Biografie hatte. Mhm. Ich kann dann am Ende nur sagen, dass was rausgekommen ist, ist eine durchaus also hochinteressante Persönlichkeit, über die man, obwohl schon viel geschrieben worden ist, viel geforscht worden ist, aus meiner Sicht noch viel zu wenig weiß.
Das war, glaube ich, das wirklich ganz Spezielle beim Bruckner. Er hat immer gewusst, wo er hin will. Er hat seine Karriereschritte ganz genau geplant und strikt eingehalten. Er hat immer einen Schritt zugelegt. Er war zuerst Lehrer in Windhag, dann Organist und Lehrer in St. Florian. Der nächste Schritt war dann Linz. In Linz ist dann nimmer mehr gegangen, dann hat er nach Wien gehen müssen und so ist er halt nach Wien gegangen. Er hat wirklich ganz genau und ganz gezielt gewusst, was er will. Mhm. Er war von dem her nicht verunsichert. Bei gewissen Dingen schon, aber er war wirklich sehr straight in seinem Wollen. Bruckner war, auch wenn er gewusst hat, was er wollte, das ist schwer zu erklären, aber er hat sich sein Genie durch mühsame Arbeit aneignen müssen. Ich glaube, er war kein geborenes Genie, so wie es Mozart gewesen ist, aber ihm ist dann relativ schnell der Knopf aufgegangen und er hat gewusst, wohin er will und hat hart gearbeitet, damit er das wird, was er wollte. Und dann ist er zum Genie geworden. Ich glaube, das Talent ist ihm nicht so in die Wiege gelegt worden wie anderen, die schon von Jugend an auf dieses Genie-Dasein hintrainiert wurden. Das hat sich bei ihm im Laufe der Zeit eingestellt und das war wirklich mit harter und mühsamer Arbeit verbunden.
So hat er auch ganz genau gewusst, dass er unter seiner Chris Mannen, die heute die Bruckner Orgel genannt wird, seine letzte Ruhestätte finden möchte. Dahin, und zwar in die Gruft, führt uns jetzt der Weg. Es ist Station 4 von insgesamt 5, verrät uns der Propst.
Wie alles begann und wie alles endete in der Gruft und besonders im Vorraum zur Gruft wurde alles aufgeboten, recherchiert und auch präsentiert, was es zum Begräbnis von Anton Bruckner gibt. Das hat Professor Christine Tauber alles recherchiert und dargestellt.
Unter der Orgel begraben sein, während berühmte Vorgänger wie Franz Schubert auf dem Wiener Zentralfriedhof bestattet sind, das war schon was Besonderes, sagt uns Klaus Petermeier.
Ich habe mir da schon viele Gedanken drüber gemacht und bin eigentlich zu zwei Möglichkeiten gekommen. Die Möglichkeit eins ist wirklich die, er hat ein besonderes Nahverhältnis zu Oberösterreich und zu St. Florian gehabt und wollte halt genau hier bestattet werden. Das andere ist ein bisschen profaner. Ihm wurde auch ein Grab am Wiener Zentralfriedhof angeboten. neben Mozart Beethoven, Schubert, das hat er abgelehnt. Seine Wahl war St. Florian. Wenn St. Florian nicht zustande gekommen wäre, dann wollte er sich in Steyr begraben lassen. Und ich denke mir, Wiener Zentralfriedhof wurde aus dem Grund abgelehnt, weil da wäre er neben Schubert und Beethoven gelegen. Und die Besucher hätten dann gesagt, schau, da liegt der Beethoven und der Mozart liegt auch da, ja, und da liegt der Bruckner. Und in St. Florian hat er eine Singulärstellung und die wollte er haben. Der wollte ganz allein bewundert werden und da liegt er ganz allein unter der Orgel für alle sichtbar.
Ein Kuriosum möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Im Gedenkzimmer hängt ein Foto von Ignaz Bruckner, dem jüngeren Bruder Antons. Er sieht dem älteren Bruder zum Verwechseln ähnlich, was bei Anton Bruckners Begräbnis zu schockierten Gesichtern geführt hat.
Der ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Es gibt eben diese Geschichte von der von Augenzeugen des Begräbnisses, die gesagt haben, sie haben sich fürchterlich erschrocken, weil es halt ausgesehen hat, als ginge Anton Bruckner selbst seinem Sarg hinterher. Es war halt der Ignaz, der in der Statur und im gesamten Äußeren wahnsinnig ähnlich war. Man sieht auch natürlich in der Kleidung die Ähnlichkeit. Das war einfach das, was man getragen hat. Und der hat einem furchtbar ähnlich geschaut, natürlich. Ja.
Wieder angekommen im Tageslicht im großen Innenhof warten jetzt, je nach Fitness und Wissensdurst, entweder eine Stärkung im Stiftskeller oder die drei neu gestalteten Pavillons auf uns. Und die beinhalten tatsächlich große Besonderheiten, erzählt uns Alfred Weidinger.
Ich meine, das ist die Bruckner Jukebox, die ist in einem der Pavillons untergebracht. Was ist die Bruckner Jukebox? Also wir haben etwa 4000 Musikstücke von ihm aus unterschiedlichen Jahren. Die haben wir im vergangenen Jahr digitalisieren lassen und die sind also über ein Menü, sind die wie bei einer Jukebox, bei so einem Wurlitzer, abrufbar. Und ich denke, das ist durchaus etwas Neues und das ist etwas, was also die Menschen sehr begeistert und das können wir jetzt schon sagen. Also wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen dafür, sehr viel positives Feedback, weil sie sagen, weil die Menschen sagen, also es ist eigentlich bisher, war das noch in dieser Art und Weise, der Konsum von Bruckners Musik eigentlich noch nie möglich. Der zweite Pavillon, in dem geht es um die Biografie. Das Ziel war in dieser Biografie also auch wirklich also mit allen Anekdoten aufzuräumen, weil Bruckner wurde ja in der Vergangenheit sehr klischeehaft rezipiert. Das liegt also, würde ich meinen, eher an der Zeit der Herausgabe der jeweiligen Bruckner-Biografien. Und wir haben versucht, also mit dem aufzuräumen. Und wir sind sehr zufrieden damit, das auch über das Ergebnis, weil er also eine sehr, sehr klare, sehr, sehr gut fassbare Persönlichkeit rausgekommen ist, die oder deren Leben wir jetzt, glaube ich, also neu betrachten können, auch in Bezug also auf die Musik und auf seine Kompositionen. Und da ist auch dort die Möglichkeit, dass man in bestimmten Rubriken wählen kann. Genauso gut auch geht es um besondere Ereignisse. Also es gibt also ein Kapitel über die Speisen von Anton Bruckner, weil er ja doch sehr, sehr gern gegessen hat, oberösterreichisch gegessen hat. Aber genauso gut auch also irgendwie sein fatales Erlebnis in Wien, also wie er dann also ausgebuht worden ist, also wie die Menschen den Konzertsaal verlassen haben und eigentlich nur wenige geblieben sind. Und so ist, glaube ich, dieser Bruckner-Pavillon mit der Biografie auch eigentlich als etwas sehr, sehr Gutes zum Reinhören. Gerade wenn man dann also in das die Ausstellung sich ansieht, in der es dann wirklich sehr konkret wird, ist es ganz gut, wenn man sich also in diesem Pavillon einen Überblick verschafft über die Bruckner-Biografie. Und das ist also ein Format, das ist jetzt nicht nur für Experten, Expertinnen, sondern auch also für Laien gedacht. Und dann gibt es noch den dritten Pavillon. Und wir machen ja immer etwas auch Künstlerisches und da haben wir den Pauli Hammer gebeten, der ist Künstler und Professor an der HGB in Leipzig. Das ist kein Zufall, Leipzig. Leipzig haben wir genommen, weil Bruckners erster Erfolg, internationaler Erfolg, war in Leipzig. Und so haben wir die HGB, also Studierende und auch Professoren, Professorinnen gebeten, filmische Beiträge über Anton Bruckner zu verfassen. Das Resultat sind also 12 vollkommen unterschiedliche künstlerische Filme, die von 2 bis 3 Minuten bis hin, glaube ich, zu einer ganzen Stunde gehen. Und so hat man hier also auch in diesem Pavillon auf besonderen Stühlen, auf denen man sitzen kann, sehr bequem, hat man die Möglichkeit, also in eine ganz andere Welt von Bruckner einzutauchen, als es bisher möglich war.
Die Ausstellung Wie alles begann, Bruckners Visionen, bleibt dem Stift auch über den 27. Oktober hinaus erhalten. Die Inhalte der Pavillons, vor allem die tausenden Klangbeispiele, übersiedeln nach Ausstellungsende in das Anton Bruckner Museum Ansfelden, Anton Bruckners Geburtshaus. Und dort können sich Musikliebhaberinnen und Liebhaber so richtig austoben.
Diese Bruckner Jukebox wird also im kommenden Jahr auch in Ansfelden im Geburtshaus eingerichtet. Und dort hat man dann im Gegensatz jetzt zu St. Florian, dort hat man ungefähr eine Auswahl von etwa 250 Musikstücken, hat man dann tatsächlich den Vollzugriff. Das wird dann auch noch ein Vergleichstool sein. Also man hat dann die Möglichkeit, sich annehmen wir jetzt also dritte Symphonie, erster Satz, also sich die ersten 3 Minuten anzuhorchen, in einer Aufführung vielleicht also von Markus Boschner. Und dann kann man es vielleicht vergleichen also mit einer Aufführung von Furtwängler. Mhm. Also, und dass man auch sieht, wie schauen die Timecodes aus, also wo sind die starken Veränderungen.
Die Ausstellung ist sowohl von ihrer Konzeption als auch von den Inhalten her eine Besonderheit, die man unbedingt gesehen haben muss. Offen ist, wie alles begann, Bruckners Visionen immer dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr bis zum 27. Oktober. Alle Infos dazu gibt's auch auf www.anton-bruckner-2024.at. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. Teilt oder liked die Folge gern und lasst gerne Feedback da. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.
Anton Bruckner. 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 2024.